Und das letzte Mal, wo ich da hier war mit dieser Predigt, da war die Rodika und der Lothar unter uns. Und am Schluss der Predigt werde ich das nochmal wiederholen, was Lothar zu mir damals gesagt hatte. Und das hat mich so berührt und auch der Anlass zu dieser Predigt. Mir hat es Gott wirklich aufs Herz gelegt. Der Anlass war der Sabbat, der 4. Juli 2014. Das ist noch nicht lange her. Da hat es eine Klausurtagung gegeben, wo der Süddeutsche Verband und der Norddeutsche Verbandausschuss zusammen waren. 44 Anwesende waren und ich war der 45. Der Gottesdienst am Sabbat verläuft völlig anders wie zu Hause in der Gemeinde. Und die Predigt läuft auch anders. Und es gibt ein aktives Predigtelement. Das heißt, wir sollten uns Gedanken darüber machen, was fällt dir ein, wenn du an deine Gemeinde denkst. Brüder und Schwestern kommen nach vorne, geben ihr Zeugnis, an was sie denken müssen, wenn sie an ihre Gemeinde denken. Dann kommt ein Bruder nach vorn, ziemlich am Schluss, und er sagt, wenn ich an die Gemeinde denke, muss ich an ein großes Krankenhaus denken. Beredende Stille, Einbildung oder Realität? Menschen kommen in die Gemeinde, um gesund zu werden, um geheilt zu werden, um Frieden und Freude zu erleben und von ihrer Schuld frei zu werden. Sind wir als Gemeinde bereit? Sind wir bereit, die auf dem Weg der Besserung sind, die wir den echten und wahren Arzt kennengelernt haben, Menschen anzunehmen, die Hilfe suchen, die geheilt werden möchten, die draußen vor der Tür stehen, sind wir bereit, uns ihnen anzunehmen? Oder begnügen wir uns, die Wahrheit in Klarheit zu verkündigen? Menschen schreien um Hilfe, in unserer heutigen Zeit umso mehr, wie ein Mädchen, 15 Jahre alt, die ihre Geschichte erzählt bzw. schreibt. Sie hat DIN A5 Blätter, sie schreibt ihre Geschichte auf und hält sie in die Kamera. Und sie schreibt, ich habe mich dazu entschieden, euch meine niemals enden wollende Geschichte zu erzählen. Ich wurde als hübsch und wunderschön, perfekt und so weiter bezeichnet. Man wollte, dass ich etwas mehr zeige. Ich tat es. Sie hebt ihren Pullover hoch und macht ein Foto von sich. Ein Jahr später bekommt sie eine Nachricht auf Facebook. Von meinem damaligen Freund, keine Ahnung, wer mich gefunden hat. Er schrieb, dass wenn ich ihm keine Show mache, er Bilder von meinem nackten Oberkörper auf Facebook veröffentlicht. Er kannte meine Adresse, meine Schule, meine Bekannte, meine Freunde, meine Familienmitglieder. Weihnachtsferien. Es klopft an der Tür gegen 4 Uhr morgens. Es war die Polizei. Man hatte meine Bilder überall hin verschickt. Das hat mich krank gemacht. Ich bekam Angst, starke Depressionen und Panikattacken. Dann bin ich umgezogen in eine andere Stadt, bin dann in den Drogen- und Alkoholkonsum gerutscht. Meine Angst wurde schlimmer. Ich konnte nicht mehr rausgehen. Ein Jahr verging und der Typ kam zurück mit meiner neuen Freundesliste der Schule. Diesmal machte er eine Facebook-Seite mit meinem nackten Oberkörper als Profilbild. Ich weinte jede Nacht, verlor alle meine Freunde und jeden Respekt, den die Leute für mich hatten. Schon wieder. Niemand hat Interesse an mir. Mein Name fällt und sofort bin ich abgestempelt. Ich kann dieses Foto niemals loswerden. Es ist draußen für immer. Ich fing mich an zu ritzen. Das heißt also, es nimmt eine Rasierklinge und schneidet sich in die Arme. Ich habe mir selber versprochen, es nie mehr zu tun. Ich hatte keine Freunde und saß zu Mittag alleine, immer wieder. Also habe ich wieder die Schule gewechselt. Alles war besser, trotzdem saß ich wieder alleine. Zu Mittag in der Bibliothek, jeden Tag. Ein Monat später sprach mich ein alter Freund an. Wir schrieben dieses und jenes und dann sagte er mag mich. Aber er hatte eine Freundin. Dann sagte er, komm zu mir, meine Freundin ist im Urlaub. Ich tat es. Es war ein großer Fehler. Wir hatten Sex. Ich dachte, er mag mich. Eine Woche später bekam ich einen Text, komm mal raus aus der Schule. Seine Freundin kam zu mir mit 15 anderen Freunden. Auch er war dabei. Sie und zwei andere sagten, schau dich doch um. Keiner kann dich leiden, und das vor meiner ganzen Schule. Circa 50 Leute waren dabei. Irgendein Typ rief, schlagt sie endlich. Sie tat es, warf mich zu Boden und schlug mehrmals auf mich ein. Man hat es gefilmt, ich lag allein am Boden. Ich fühlte mich wie ein einziger Witz auf dieser Welt. Ich dachte immer, keiner verdient so etwas. Ich war allein. Ich habe gelogen, indem ich ansagte, es war meine Schuld, meine Idee. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Ich dachte, er mag mich. Aber er wollte nur Sex. Jemand schrie, schlagt sie endlich. Lehrer kamen, aber ich war verschwunden und lag irgendwo in einer Ecke. Mein Vater fand mich. Ich wollte einfach nur sterben. Als wir nach Hause fuhren, trank ich Bleichmittel. Es fraß mich von innen auf und ich dachte, ich musste sterben. Der Notarzt kam und man spülte meinen Magen aus. Als ich nach Hause kam, alles, was ich auf Facebook sah, war, sie hat es verdient. Ich hoffe, sie ist gestorben. Keine interessiert es mir, wie es mir geht. Also bin ich wieder in eine andere Stadt gezogen. Ich wollte niemanden anklagen, weil es einfach normal weitergehen sollte für mich. Sechs Monate vergehen. Leute posten, schicken mir Bilder von Bleichmittel, Gräbern und anderen Zeug und markieren mich doch und sagen, sie soll doch anderes Bleichmittel probieren. Ich hoffe, sie stirbt dann und ist nicht so dumm. Sie sagen, hoffentlich sieht sie das und tötet sich selber. Warum passiert mir das? Ich habe Punkt, Punkt, Punkt gebaut, aber warum immer ich? Ich habe euch verlassen, ich weine nur noch. Jeden Tag denke ich, warum bist du eigentlich noch hier? Meine Angst ist jetzt schrecklicher. Ich war diesen Sommer noch nie draußen. Meine Vergangenheit holt mich immer wieder ein. Das Leben wird einfach nicht besser. Ich kann einfach nicht zur Schule gehen und schon gar nicht Leute treffen. Ich ritze mich ständig, bin wirklich depressiv. Ich bin auf Antidepressiva und habe einen Therapeuten. Vor einem Monat nahm ich eine Überdosis und war 2 Tage im Krankenhaus. Ich stecke fest, keine Ahnung, was mit mir los ist, beziehungsweise was von mir übrig ist. Es hört nicht auf. Ich habe niemanden. Ich brauche jemanden. Mein Name ist Amanda Todd. Wenig später gelingt der 3. Selbstmordversuch. Ein 15-jähriges Mädchen aus Vancouver oder in der Nähe von Vancouver hat sich das Leben genommen, weil das Leben ein Martyrium für sie geworden ist. Wegen einen einzigen Fotos. Amanda schrie um Hilfe. Was hat sie gesagt? Ich habe niemanden, ich brauche jemanden. Wer kann mich erlösen von dem Albtraumleben? Erst 15 Jahre und schon tot. Sie hat sich aus Verzweiflung selber erlöst. Auf der anderen Seite, ein Mann 44, mitten im Leben, verheiratet mit Sandra, zwei Kinder, Prediger, Seelsorger, Verantwortungsträger. Ein Mann, der sein Leben wieder in den Griff bekommen hat. Gott sei Dank, Gott hat ihn wieder in seiner Hand. Jesus hat ihn aus der Hooligan-Szene geholt und aus dem Drogen- und Alkoholkonsum und hat Jesus als seinen Erlöser erlebt. Sabbat, 5. Juli 2014. Klausurtagung des Norddeutschen und Süddeutschen Verbandsausschusses. 44 Anwesende, der 45. bin ich. Dieser Mann kommt nach vorn, will ein Referat halten über eine bestimmte Sache. Er stellt sich selber vor und dann nach 10 Minuten sagt er, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Und dann fasst er sich an die Brust und sagt, mir ist so schlecht und bricht zusammen. Sekunden später sind Brüder und Schwestern da, die Wiederbelebungsversuche machen. Wir müssen raus aus dem Saal. Der Notarzt kommt. Nach ernsthaften Ringen und Fürbitte in Gebetsgemeinschaften entscheidet Gott nach 45 Minuten. Unfassbar. Realität. Wenn du siehst, wenn vor deinen Augen ein Mensch stirbt, den Jesus gerettet hat. Männer und Frauen, die nicht immer gleicher Meinung sind und die auch nicht die besten Freunde sind, haben miteinander um diesen Menschen gerungen. Und sie weinen alle und versuchen sich zu trösten. Die Meinungsverschiedenheiten oder die Betroffenheit hat die Meinungsverschiedenheiten verstummen lassen. Wie lange? Mein Name war Sascha Marzik. Die Klausurtagung wird abgebrochen. Die Gemeinde ist doch ein großes Krankenhaus. Welche Aufgabe hat die Gemeinde hier und heute? Verschiedene. Eine davon ist, Amanda oder die Witwe Sandra oder Thekla oder wie auch immer du heißt, setz deinen Namen jetzt ein, eine Zufluchtsstätte zu sein, Menschen zu helfen, sie zu ermutigen, ihnen die Hand zu geben, mit ihnen zu gehen, Zeit mit ihnen zu verbringen, Zeit zu schenken. Und diejenigen, die draußen vor der Türe stehen, die Erlösung und Hilfestellung brauchen, sie ihnen zu geben. Menschen, die vielleicht auf der Talsohle ihres Lebens sich jetzt befinden und keine Hoffnung mehr haben und sagen, warum soll ich eigentlich noch leben? Aber wer kann das denn alles von uns? Wer kann Menschen unvoreingenommen Hilfestellung geben? Wer ist bereit, ihnen Zeit zu geben, das eigene Ich zurückzunehmen? Und sie sagen, der ist mir jetzt im Moment wichtiger. Wer kann das von uns? Wer hat einen Blick dafür? Wer ist offen für diese Menschen? Jesus ist ein Vorbild für uns, auch in diesem Bereich des Lebens. Jesus hat Menschen lieb. Er ist für sie gekommen, um zu sterben, um ihnen zu helfen, um ihnen wirklich einen Sinn für dieses Leben zu geben. Und Jesus hat auch Freunde in dieser Welt gehabt, die er sehr lieb gehabt hat. Eine Familie zum Beispiel, die Martha und die Maria und der Lazarus. Lazarus stirbt. Martha und Maria sind traurig, weinen und schreien nach Jesus um Hilfe. Sie haben ihn schon vorher angerufen und er kommt nicht und sagt, Lazarus, dein Freund, der ist krank, komm doch endlich. Aber Jesus wartet 3 Tage, bis er hingeht. Und Lazarus stirbt. Und er liegt im Grab und die Bibel sagt, er stinkt schon. Und dann heißt es in Johannes Kapitel 11, ab Vers 23, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da glaubt und lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jesus geht zu diesem Grab. Und es war ein Felsengrab mit einem großen Stein davor. Und im Vers 39 heißt es, Jesus sprach, heb den Stein weg, spricht Martha zu ihm, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er hat schon 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich allezeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Lazarus, komm heraus. Lothar, der vor 5 Jahren diese Predigt gehört hat, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, hat er mir die Hand gestreckt und hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Das hat mich so bewegt. Und wenn es nur ein einziger Satz ist, den ich mitnehme oder den er mitgenommen hat, und diesen Satz mit Jesus in Verbindung bringt, dann hat sich die Zeit gelohnt. Er lebt heute nicht mehr. Er ist gestorben. Lasst uns die Zeit nutzen, die wir noch haben. Gibt es in unserer heutigen Zeit Wunder? Gibt es in unserer heutigen Zeit noch Wunder? Was meint ihr? Gibt es noch Wunder?
Ja.
Welche?
Ich sag mal, mir fällt gerade das ein, Wunder ist, wenn ein Mensch zu Jesus findet.
Das ist für mich eines der größten Wunder heute noch. Wunder der Wiedergeburt, der Befreiung. Jeder Mensch kann befreit werden oder kann wiedergeboren werden. Menschen erleben Christus als ihren Heiland und Herrn, der ihnen Frieden schenkt. Und sie bekommen einen neuen Namen. Sie heißen Christen, sind Brüder und Schwestern. Für mich ein großes Wunder. Jesus steht vor diesem Grab von Lazarus und er war mit einem großen Stein verschlossen. Und Jesus hebt die Hand und sagt, Stein, geh hinweg oder wirf dich ins Meer. Macht er das? Er hätte es machen können. Aber was macht er? Er sagt zu den Menschen, die vor diesem Grab stehen, hebt den Stein weg. Warum sagt Jesus sowas? Er möchte mit dir und mit mir zusammenarbeiten. Er könnte es alleine tun, aber er möchte, dass du und ich behilflich sind, wenn Menschen vom Tod zum Leben kommen. Wir sollen mit Jesus zusammenarbeiten. Und er möchte auf unsere Mitarbeit nicht verzichten. Und sein Plan ist es, Menschen wie Amanda oder die Witwe Sandra oder Thekla, die Gott uns in den Weg gestellt hat, dass wir mit ihnen den Weg gehen. Wir können Tote noch nicht auferwecken. Noch nicht. Aber die Bibel lässt es offen. Man sagt, es wird Zeiten geben, da wird ihr, sagt Jesus, ihr werdet noch Größeres tun wie ich. Ich kann heute noch keine Tote auferwecken. Aber was können wir tun? Was kann ich tun? Ich kann Steine wegrollen. Die vor dem Grab liegen. Welche Steine könnten das sein? Zum Beispiel Stein der Unaufmerksamkeit. Bei euch ist es sicherlich nicht so. Wenn du in große Gemeinden kommst, da gibt es Menschen, die gehen so nach Hause, wie sie gekommen sind. Oder Stein der Einsamkeit. Bei euch ist es natürlich ganz anders. Wie viele Menschen warten täglich am Telefon, dass sie angerufen werden? Wie viel Zeit investierst du für deine Nächsten? Wie viel Geduld hast du mit deinem Nächsten? Ich befinde mich zurzeit in einer Phase, wo das Telefon schon um 7 Uhr in der Früh läutet. Und ein Mann am Telefon ist, der Hilfe braucht. Seine Frau ist davongelaufen. Wie viel Geduld bringe ich auf? Wie viel Zeit investiere ich? Wo fängt es an, dass Menschen einen ausnutzen? Stein der Zaghaftigkeit zum Beispiel. Wenn mir Jesus diese Lebensfreude nicht gibt oder ich sie nicht erlebe oder nicht so erlebe, bin ich zaghaft, kann kein Zeuge für ihn sein, habe viel Angst. Oder Stein des Vorurteils. Wie viele Schubladen hast du in deinem Leben, wo du Menschen hineinsteckst? Wo du Vorurteile gegen sie hast? Es geht an mir nicht vorüber. Bei einer Klausurtagung waren angesehene, in Anführungszeichen, Brüder, mit denen ich Erfahrungen gemacht habe. Keine guten Erfahrungen, Und jedes Mal, wenn ich diesen einen Bruder gesehen habe, sind mir gleich drei Beispiele eingefallen. Und er war bei mir in dieser Schublade. Und dann gibt es auch so ein aktives Predigtelement an einem Sabbat, wo es Geschwister wagen, einen Teil ihres Lebens preiszugeben. Und genau dieser Bruder erzählt mir oder erzählt uns seine Geschichte in kurzen Sätzen. Und ich erlebe, oder ich weiß jetzt, warum er solche und solche Entscheidungen trifft oder warum er sich so gibt. Und ich erkenne, ich habe ihm Unrecht getan. Ich bin dann später zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Für was? Ich habe dich in eine Schublade gesteckt und ich möchte dich wieder herauslassen. Wie viel Mut hast du, einzugestehen, dass du Menschen in Schubladen steckst und da Steine davor liegen und du diese nicht selber bewegen kannst? Jesus möchte, dass wir Steine aus dem Weg räumen für Menschen, die momentan nicht bereit sind oder nicht die Kraft haben, Steine zu bewegen. Vers 39 heißt es, hebt den Stein weg. Und im Vers 41, und sie hoben den Stein weg. Der Zugang zu Jesus ist frei. Der Weg ist frei für Jesus. Jesus hat Menschen dazu beauftragt, diese Steine wegzuräumen. Und Vers 43 heißt es, da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Spricht Jesus zu ihnen, also zu den Menschen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Ich weiß nicht, wie Lazarus aus diesem Felsengrab herausgekommen ist. Er konnte sicherlich nicht richtig laufen mit diesem Haufen Binden um seinen Körper. Wankend, schwankend, keine Kraft vielleicht, zögernd, er konnte ja nicht sehen. Er konnte sich nicht normal bewegen. Und hier wird auch deutlich, Jesus möchte nicht auf deine und meine Mitarbeit verzichten. Er möchte, dass wir tätig werden, um was zu tun? Binden zu lösen. Lasst uns die Binden von den geistlich Toten lösen, damit sie einen freien Zugang zu Jesus haben. Es gibt viel zu tun für Menschen, wenn sie Christus angenommen haben, nachdem Menschen sich bekehrt haben. Und es ist ein Irrtum, dass wenn ein Mensch Christus annimmt, dass er keine Schwierigkeiten in seinem Leben mehr hat. Es ist Realität. Wir stehen mit beiden Beinen noch auf dieser Erde. Und wir haben mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit Schwierigkeiten. Aber wir können diesen Menschen beistehen in ihrer Not und in ihren Schwierigkeiten, auch als Gemeinde. Ein Bild in der Bibel, wenn Lämmer geboren werden, dann ist der Hirte da, der sich um diese Lämmer kümmert. Er pflegt sie, er beschützt sie, er sucht sie, wenn sie sich mal verlaufen haben. Er führt sie, wie es heißt, zum frischen Wasser. Jesus, der beste Hirte, den es je gibt. Warum soll ich ihn dann ins Handwerk pfuschen und sagen, wenn Jesus der beste Hirte ist, was habe ich dann noch mit zu tun? Wie oft denken wir so oder ähnlich? Aber Jesus macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und er sagt in Johannes 21 zu Petrus, weide meine Lämmer. Und jetzt könnte man natürlich denken, das hat er ja zu Petrus gesagt. Was geht mich das eigentlich an? Was geht mich das an? Petrus sollte derjenige sein. Und außerdem hat er diese Aufgabe, den Prediger und den Gemeindeleiter und den Diakonieleiter übergeben. Also was geht mich das eigentlich an? Es geht mich doch was an, weil er hat es zu seiner Gemeinde gesagt. Und wenn ein Kind geboren wird, dann freuen sich alle. In unserer Nachbarschaft ist ein jüngeres Ehepaar, die haben jetzt ihr drittes Kind bekommen. In kurzen Abständen. Alle haben sich gefreut. Die Nachbarn haben sich gefreut. Die Eltern haben sich gefreut. Der Oma, die Opa, es war, sie haben sich alle gefreut. Aber nur vom Freuen allein wird das Kind nicht groß. Es braucht Liebe, es braucht Zuneigung, es braucht Wärme, es braucht Geborgenheit, es braucht Nahrung. Weil nur vom Freuen allein wird das Kind nicht groß und auch nicht lebensfähig. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann sagt Gott zu seiner Gemeinde, nimm dieses Kind auf und pflege es für mich. Ich vertraue es dir an. Er sagt es nicht nur zu den Predigern oder zu den Leitern. Er sagt es zu allen. Und das ist für mich besonders wichtig. Jeder ist der Diener des anderen. Ich würde mal sagen, ich würde mich als realistischer Optimist bezeichnen. Und ich habe in meinem Leben nicht viele Visionen. Es gibt Visionen. Und eine davon ist, dass jeder, der neben dir sitzt, heute, ihr seid eine überschaubare Gemeinde. Aber wenn es eine große Gemeinde ist, jeder, der neben dir sitzt, ist der Diener des anderen. Das ist meine Vision, die ich habe. Diener des anderen zu sein, der neben dir sitzt, ob du ihn jetzt magst oder nicht magst, Jesus vertraut ihn dir an. Es gibt viele Beispiele, dass wir aufeinander angewiesen sind. In vielen Angelegenheiten des Lebens sind wir aufeinander angewiesen, nicht in allen. Aber in vielen. Paulus zum Beispiel. Jesus ist in sein Leben getreten, er ist blind geworden und er wusste nicht warum, bis er zu Ananias kam, der ihm bildlich gesprochen die Binden von den Augen gelöst hat. Oder Apollos zum Beispiel. Er brauchte die Anleitung für sein Leben von Aquila und Priscilla, die Gott als Werkzeug benutzt hatte, um ihn sinnbildlich die Binden zu lösen. Oder wie war es mit dem Kämmerer aus Äthiopien? Es war nötig, dass er mehr über den Propheten Jesaja verstanden hat und dann auf dem Bekenntnis seines Glaubens an den Herrn Jesus getauft wurde. Gott gebrauchte Philippus, um Steine zu rollen und Binden zu lösen. Für mich ist der Satz, rollt die Steine weg und löst die Binden, mehr als nur ein Satz, sondern es ist eine Herausforderung und eine Aufforderung, die Jesus mir gegeben hat. Wir sind aufeinander angewiesen in vielen Dingen des Lebens. Und Jesus möchte das, was wir erlebt haben, mit ihm nicht für uns behalten, sondern dass wir es ihm weitergeben an Menschen, die keine Hoffnung haben. Vielleicht haben wir eine falsche Auffassung von Gottesdienst. Und jetzt sage ich einen Satz, der ziemlich gefährlich ist, aber ich sage ihn trotzdem. Wir sind keine siebenten Tags Adventisten, sondern wir sind 7 Tage lang Adventisten. Nicht nur am Sabbat, sondern in den ganzen Tagen dieser Woche bin ich ein Zeuge für Christus. In jedem Atemzug meines Lebens könnte ich Jesus verkündigen. Tun wir das tatsächlich? Realisiert sich die Liebe Christi in deinem Leben, egal wo du dich befindest? Ob in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, auf der Straße, beim Autofahren vielleicht? Bist du begeistert von ihm? Dass er in dein Leben getreten ist, dass er dich in deiner Hand hat? Nimmst du die Herausforderung an, die Jesus dir gibt? Und es gibt viele Menschen, die vielleicht neben dir wohnen oder am Arbeitsplatz oder auch vor dieser Tür stehen hier, vor dieser Tür und herein möchten. Sind wir bereit, ihnen zu dienen? Wir sind oft, ich sag's mal so, eine geschlossene Gesellschaft. Unsere Häuser sind abgeschlossen, das hat sicherlich einen Grund, damit kein Einbrecher rein kann und wir die Wohnung leer räumt. Unsere Kreise, sind sie offen oder sind sie geschlossen? Die Kapellen zum Beispiel sind abgeschlossen. Die Gesichter sind verschlossen, die Menschen sind zu, die Herzen sind vielleicht eingefroren. Und wie sagt die Bibel, die Liebe ist in vielen erkaltet. Was für eine Predigt. Wie kriege ich jetzt die Kurve? Standortbestimmung. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, welche Aufgabe Jesus dir und seiner Gemeinde gegeben hat. Aber Gott macht die Tür auf. Er macht alles auf, damit du zu ihm kommen kannst. Er möchte, dass du zu ihm kommst und Gemeinschaft mit ihm hast, dass du mit ihm redest, dass du bei ihm wohnst, damit du bei ihm leben kannst. Und Gott eröffnet die Tür zum Leben. Auch Tote können zu ihm kommen, geistlich Tote können zu ihm kommen. Lasst uns die Steine vom Grab wälzen. Kannst du dich noch daran erinnern, wer den Stein von deinem Grab weggerollt hat? Damals, als du Jesus angenommen hast? Wer hat dir dabei geholfen, diesen Stein wegzurollen, damit du den Zugang zu Jesus findest? In Offenbarung 3 heißt es, und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat die Schlüssel Davids, der auftut und niemals zuschließt, der zuschließt und niemand auftun kann. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen, denn du bist eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe eine offene Tür vor dir. Offenbarung 3 ist es 7 und 8. Ich fasse mal zusammen. In den vergangenen Minuten haben wir gehört, was wir für Menschen tun können, die Christus angenommen haben. Und was geschehen soll, nachdem sie Christus angenommen haben. Steine rollen und Binden lösen. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Jesus definiert diese Zeit mit 12 Stunden. Er sagt in Johannes Kapitel 11, die Verse 9 und 10, Jesus antwortete, sind nicht des Tages 12 Stunden? Wer des Tages wandelt, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Der Tag hat 12 Stunden Licht, definiert Jesus hier. Handeln wir, solange wir noch dieses Licht haben. Wirken wir mit der Hilfe Gottes, solange wir die Gelegenheit haben, Evangelium zu verkündigen. Jesus und sein Wort in den Mittelpunkt zu stellen, denn an Jesus kommt niemand vorbei. Vers 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und das ist der springende Punkt. Jesus, von dem Leben ausgeht. An ihn entscheidet sich alles. Sein oder nicht sein. Leben oder sterben. Überleben oder zugrunde gehen. Er ist der Mittelpunkt des Lebens und er möchte, dass dieses Leben jeden Menschen erreicht und fordert uns auf, helft diesen Menschen. Lasst uns diese Sache heute und jetzt zu Ende bringen. Wenn der Geist Gottes dich jetzt anspricht oder angesprochen hat, dann triff die Entscheidung, mach ernst. Auf die Frage, die Jesus stellt, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und sie, also Martha, spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und im Vers 41 heißt es, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und da sagte er, mit lauter Stimme rief Jesus, Lazarus, komm heraus. Triff die Entscheidung, aus deinem Grab herauszugehen, weil Jesus ruft dich jetzt bei deinem Namen. Triff die Entscheidung für ihn und du wirst erleben, was es bedeutet, in dieser Welt Frieden und Geborgenheit zu erfahren, trotz der Schwierigkeiten, in die uns Gott hier gestellt hat. Lazarus, komm heraus. Amen. Lieber Vater im Himmel, es ist nicht leicht, in einer Zeit zu leben, wo es drunter und drüber geht und wo wir in den Nachrichten sehen und in der Zeitung lesen, dass Menschen gegen dich sich erheben und gegen sich selber. Du hast uns in diese Welt gestellt, um Zeugen zu sein für dich, für deine erlösende Kraft, für deine Fürsorge, die du uns zuteil haben werden lassen. Danke, dass du mitten unter deiner Gemeinde wohnst und dass du sie stärkst und kräftigst und ihr zeigt, dass sie gewollt ist. Danke, dass du uns bereit machst, Menschen zu betreuen, die nach Hilfe rufen, wie dieses 15-jährige Mädchen oder diese Witwe. Ja, wir können nicht die ganze Welt retten oder betreuen. Und wir können uns auch kaputt arbeiten oder dienen. Darum wollen wir dich bitten, dass du uns zeigst, die Menschen in den Weg stellst, denen wir dienen dürfen. Danke, Herr, für die Kraft, die du uns gibst, dieses zu tun. Danke, dass du uns den Gedanken gibst, dass wir Steinroller sind und Bindenlöser für dich sein dürfen. Danke, Herr, für diesen herrlichen Dienst, den du uns gibst und für die Freude, in diesen Dienst aufzugehen. Segne diese Gemeinde hier in Neumarkt, lass sie ein Licht sein und Hilfsbereitschaft zeigen an den Plätzen, wo du meinst, dass es richtig ist. So hab Dank für deine Führung, für deine Leitung und für deinen Segen. Und wir danken und loben dich dabei. Im Namen Jesu. Amen.